letzter Satz, den möchte ich noch verlieren an die Liebe meines Lebens oder die eines.
Das war Oberbürgermeister Dominik Krause nach seinem Sieg bei der Kommunalwahl in München. Er ist der erste offen queere Oberbürgermeister Münchens. Aber queere Repräsentation im Münchner Stadtrat generell ist schon länger Teil der Geschichte.
Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
Seit 1996 ist die Rosa Liste, eine LGBTQ-Wählerinitiative, im Münchner Stadtrat vertreten. Und zwar durch Thomas Niederbühl. Er war somit europaweit der erste Vertreter einer schwul-lesbischen Wählergruppe. Seitdem hat sich vieles getan und verändert für queere Menschen. Oder? Doch welche neuen Herausforderungen gibt es heute? Warum braucht es queere Sichtbarkeit im Stadtrat? Was bedeutet queere Repräsentation überhaupt? Nur etwas Symbolisches oder doch Veränderung? Anna hat dafür Herrn Niederbühl zum Gespräch getroffen.
Ja, also ich bin Thomas Niederbühl, 65 Jahre alt. Ich bin seit 83 in der Schwulenbewegung, später queeren Bewegung aktiv und war lange in der AIDS-Hilfe Geschäftsführer, 30 Jahre und bis April 30 Jahre auch Stadtrat. Der erste Stadtrat einer queeren Wählerinneninitiative in Europa, kann man sagen, und sicherlich einer der entscheidenden Vorkämpfer.
Okay, super. So, wieso würden Sie denn sagen, ist queere Sichtbarkeit im Stadtrat wichtigst?
Also ich glaube, es gibt viele unterschiedliche Ebenen. Mhm. Ja. Die eine Ebene ist tatsächlich ein Gesicht zu haben, zu sehen, es gibt schwule Männer oder lesbische Frauen oder queere Personen, wie auch immer, in der Öffentlichkeit, auch in der Politik, die für unsere Community einstehen. Ich denke, das ist so eine Frage von Vorbildfunktion, weil ich meine, das ist ja ein Defizit, mit dem ich ja mehr oder weniger sehr stark aufgewachsen bin, dass es eben gar keine Vorbilder oder irgendwie Personen, mit denen man sich identifizieren kann, gibt. Das ist so die eine Ebene. Die andere ist, dass man nicht Politik für irgendjemand macht, sondern dass man selber als Teil und Sprecher der Community die Dinge, die die Community gerade bewegt, wo man an Grenzen kommt, wo es wichtig ist, was zu tun, dass man das auch selber vertritt. Ja, das war ja auch der Anlass, warum es zur Rosa Liste Gründung überhaupt kam. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und das Dritte ist natürlich die ganz konkreten Erfolge, die man dann dadurch auch für die Community hat. Da können wir dann wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen.
Also welche, Sie haben ja vorher schon Widerstände so erwähnt, so dass als sie aufgewachsen ist, dass es keine konkreten Vorbilder gibt und so weiter. Da wollte ich direkt mal einschneiden, sowieso, welche Widerstände gab es denn früher?
Also grundsätzlich ist es ja so, ich meine, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Es gab überhaupt, ich meine, von schwul, außer blöde Sprüche und Witze gab es ja gar nichts. Ja, auch in den Medien gab es nichts. Also ich meine, ich habe, ich glaube, 1977 kam, glaube ich, der Film Die Konsequenz, im Nachhinein ein furchtbarer Film, aber er thematisiert eben Homosexualität. Da hat sich ja Bayern aus dem ARD-Programm sogar ausgeklinkt. Ja, also das war einer der wenigen Beispiele, wo es überhaupt was gab. Und das Interesse zu merken, ich mag was von Jungs, was andere Jungs nicht mögen. Also Mädchen interessieren mich eigentlich nicht. Und das war erstmal sehr konfliktreich für mich, weil ich eben auch in der katholischen Schule war. Und das war nicht so einfach. Also für mich. Aber ich hatte einen sehr guten Lehrer, der mich auch unterstützt hat, mit dem ich viele Gespräche geführt habe. Der sagt mal, wenn du so bist, wie du bist, dann musst du dazu stehen und auch sichtbar werden. Und das war natürlich ganz, ganz hilfreich. Ja, in der Politik gab es natürlich gar niemanden. Ja, ich meine, doch lange war das so. Also als ich 96 in den Stadtrat kam, habe ich zum Christopher Street Day, dachte, da könnten doch die anderen Mandatsträger. Ich habe also alle Münchner Stadträtinnen gefragt und alle Münchner Landtagsabgeordneten, ob sie Lust haben, mit mir die Parade anzuführen. Das Ergebnis war sehr bescheiden. 3 Menschen haben zurückgemeldet, die es auch wirklich toll aktiv gemacht haben. 2 von der SPD, ein Grüner. Später, als die Entwicklung eine ganz andere war, man entdeckt hat, dass die queeren Community auch ein Wählerinnenpotenzial ist, plötzlich wollten alle Parteien präsent sein, auf der Bühne sprechen und so weiter. Also da hat sich wirklich unglaublich viel getan. Und das Gefühl zu sagen, an dieser allgemeinen gesellschaftspolitischen Entwicklung, die es da gab, habe ich meinen Anteil getan, das ist natürlich auch ein gutes Gefühl, klar.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. So, München war ja früher schon ziemlich wichtig als eine queere Stadt hier in Europa. Es war ja neben Amsterdam und Berlin sozusagen die wichtigste Stadt. Und ja, dann ist, ich glaube, mit AIDS war das dann, ist es ja dann ziemlich zurückgeschlagen worden, sagen wir das mal so. Und Sie waren ja auch bei Vio Rosa dabei, wenn ich mich nicht täusche. Oder möchten Sie dazu auch noch irgendetwas erklären?
Nee, also diese 80er ist schon sehr wichtig. Ich meine, klar, also letztendlich bin ich ja sowas wie Zeitzeuge für diese 80er, wo wir halt alle noch gar nicht so sichtbar waren. Plötzlich kommt diese tödliche Krankheit AIDS, wo man am Anfang ja gar nicht wusste, wie die Infektionen laufen und wie das ist. Man hatte das Gefühl, es wird am Ende alle treffen. Also jetzt die Krankheit wird uns alle treffen. Aber das Politische war natürlich unglaublich in Bayern. Also gerade mit Peter Gauweiler als Kreisverwaltungsreferent und dann im Innenministerium und dem Bayerischen Maßnahmenkatalog. Man hat ja versucht, durch Zwangsmaßnahmen, also das ganze Instrumentarium der Seuchenbekämpfung aus dem 19. Jahrhundert anzuwenden, was natürlich total diskriminierend war. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig war für die Politisierung, die dann stattgefunden hat. Ich meine, ich sag mal so, wer ist politisch aktiv? Das ist ja überall so. Es ist halt immer nur ein kleiner Teil und es waren eben sehr studentisch, die Schwulenbewegung bestimmt. Und dann gab es noch die kommerzielle Szene, von der sich so die 70er-Aktivisten sehr stark abgegrenzt haben. Da haben wir in den 80ern dann schon aufgehört, haben gesagt, nein, wir sind eine Community-Szene, haben wir damals gesagt, wir sind eine Szene, wir müssen gemeinsam antreten und kämpfen und haben dann eben wirklich 84, als die Grünen ins Rathaus kamen, das war sozusagen das Vorfeld für mich, ne, da gab es auch einen schwulen Stadtrat, den Gerd Wolter, und der sagte, okay, ich bin im Kulturausschuss, jetzt schauen wir mal, dass wir städtische Zuschüsse bekommen. Und da haben wir uns dann wirklich zusammengetan. Ich war da auch mit so aktiv, zu sagen, wir müssen jetzt wirklich auch als Schwule und Lesben uns zusammentun, weil wir haben zwar alle sehr unterschiedliche Lebenswelten, aber es betrifft uns gesellschaftspolitisch doch wirklich sehr vieles gleich. Und dann gab es eben diese ersten schwul-lesbischen Kulturwochen wie Rosa 1985, was sicherlich so ein Start auch für diese ganze Zusammenarbeit, auch für die Sichtbarkeit und für die Unterstützung in der Stadt war.
Ja, aus Neugier, waren Sie auch beim ersten CSD dabei?
Nein, beim ersten CSD war ich noch nicht in München, das war 1980. Mhm. Ich kam 1982 nach München. 83 war dann sozusagen, da bin ich auch erstmal zufällig reingeschlittert, aber das war die Gründung sozusagen meiner schwulen Gruppe Rosa Freizeit. Mhm. Da war die Grundidee jetzt erstmal gar nicht so politisch, sondern wir wollen halt gemeinsam was machen, uns regelmäßig treffen. Wir hatten eigene Räume am Bavaria-Ring, wo montags immer der Barabend war. Und dann war ursprünglich mal so eine Idee, so ein bisschen schwule Volkshochschule, was dann aber sehr schnell beerdigt wurde. Aber es gab tatsächlich Lesekreise oder es gab sogar eine Strickgruppe. Das war einfach wichtig, als Gruppe zusammen zu sein. Und das hat politisiert, obwohl das erstmal gar nicht so klingt. Aber nur so als Beispiel, wir wollten dann in den 80ern, nachdem schwul schon mit AIDS überall in den Medien war, hatten wir ein Sommerfest geplant mit unserer Gruppe und wollten in der Süddeutschen eine Kleinanzeige machen, schwules Sommerfest. Also es war zweite Hälfte der 80er. Mhm. Und da hat die Süddeutsche gesagt, nein, also mit dem Wort schwul drucken sie das nicht. Also das ginge nicht. Ne? Und das war dann so, okay, das geht ja nicht. Ja. Und dann halt nochmal viel, viel potenzierter die ganze anti-schwule AIDS-Geschichten, dass man dann gesagt hat, gut, da muss irgendwas passieren, da müssen wir was machen. Und dann gab es ja eben die AIDS-Hilfe, die sehr stark von den schwulen Männern gegründet wurde, 84, da war ich noch nicht dabei, weil ich so das Gefühl hatte, ich mache eh schon so viel in der Schwulenbewegung, kann ich nicht auch noch in der AIDS-Hilfe was machen. Aber es gab dann eben Demos gegen Gauweiler und dann auch gegen den Bayerischen Maßnahmenkatalog 87, der weltweite Resonanz gefunden hatte, diese riesige Demo, die da organisiert wurde. Und ich glaube, dass das mit so ein Schub war, zu sagen, okay, also wir in Bayern haben es ganz besonders schwierig. Die Erwartung, die so war, AIDS hatte man irgendwie gehört, es gibt diese Schwulenkrebs in Amerika, das war ja so Anfang der 80er die ersten Infos und man hat da gar nicht so sehr befürchtet, dass wir jetzt alle krank werden Anfang der 80er, sondern man hat befürchtet, es gibt der totale politische Rückschlag und so kam es ja auch, ja, dass man dann wirklich da auf die Straße ging und da gingen eben dann auch Leute aus der Szene auf die Straße, die vorher gar nicht sich so als schwulenpolitisch verstanden haben.
möchten Sie vielleicht ein paar Beispiele liefern, was konkret Bayern denn gegen Schwule sozusagen gemacht hat in den 80ern?
Also es war so, es sollte ja sozusagen Zwangstests geben, also dass zumindest sollten alle, die irgendwie betroffen, Schwule, Prostituierte und Drogenmenschen, sollten eben getestet werden, obwohl man ja überhaupt keine Therapien hatte. Also ein positives Testergebnis war sozusagen wirklich die absolute Diskriminierung, die man erleben konnte, wo man sich fragte, warum soll ich das eigentlich machen? Ja, und dann wurde halt wirklich die ganze Infrastruktur der Szene, die wurde eben angegriffen. Ne? Also was eigentlich heutzutage absolut logisch ist, dass man dann halt in Kneipen, da wo die Schwulen hingehen, Kondome auslegt, also und sowas, ne? Das ging gar nicht. Das sei Aufforderung zur Unzucht und hat natürlich die Aufklärung erschwert. Oder auch Saunen, in denen ja immer Sex stattfand, in den schwulen Saunen, mussten Kontrollgänge gemacht werden und solche Sachen. Also das war wirklich eine schwierige Zeit. Und was auch so ein Gefühl gegeben hat, dass viele Schwule sagten, in München kann man nicht bleiben. Bayern ist furchtbar und dann, man muss nach Berlin oder nach Köln oder so, man muss hier weg. Ne?
Ja, so eine Verunmenschlichung.
Genau. Und die anderen, wo ich dann auch dazu gehörte, die gesagt haben, nein, also das ist unsere Szene und unsere Community, da müssen wir für kämpfen und das muss irgendwie laufen. Und deshalb war dann irgendwann das Gefühl, nachdem dann wirklich keine Medizin, also das muss man sich wirklich vorstellen, wer infiziert war, hatte eigentlich keine Perspektive. Ich meine, dass sie dann doch bei einigen, Gott sei Dank, geklappt hat, aber es sind so viele in meinem Umfeld gestorben und bei vielen anderen auch, ja, dass man dann sagte, also da müssen wir uns gerade gegen Gauweiler und Co. müssen wir uns wehren und wir wollen das nicht mehr von außen im Rathaus machen, sondern wir wollen das eben auch selber machen. Deshalb kam es dann eben Ende der 80er
zu der Gründung
Rosa Liste.
Sie haben ja dann die Rosa Liste gegründet und das, was mich sehr interessiert ist, haben Sie denn ein bestimmtes Erlebnis, das gezeigt hat, dass Ihre politische Arbeit tatsächlich Wirkung hatte?
Sie meinen jetzt in den 30 Jahren?
Ja, in den 30 Jahren. Nennen Sie mir eins, das ganz toll war oder eins,
also
das ganz lustig
so,
war.
Was wirklich sozusagen sichtbar ist und ganz toll war, war gleich am Anfang, ich wollte, dass es im öffentlichen Raum irgendwie ein Kunstwerk-Denkmal gibt, was AIDS eben zeigt. Ja, da gab es ja dann einen Wettbewerb auf meine Initiative und Wolfgang Tillmanns, der ja bis dahin nur als Fotograf bekannt war, hat dann das AIDS-Memorial am Sendinger Tor gemacht, was da immer noch steht. Und wenn ich vorbeigehe, ich sagen kann, okay, weil ich es mal wollte.
Sie können stolz darauf sein.
Genau,
ja.
So ähnlich ist es auch mit dem, in der Duldstraße gibt es ja das Kunstwerk zur Erinnerung an die homosexuellen Opfer des Nationalsozialismus, dieses Bodendenkmal, das ist auch lange, also hat praktisch 10 Jahre politisches Sitzfleisch und Geduld und Hartnäckigkeit gebraucht. Aber das haben wir jetzt auch. Das ist das, was so sichtbar ist. Das andere ist, dass man einfach sagen kann, wir haben die tollste städtisch geförderte Infrastruktur in der ganzen Republik. Ja, ich meine, wo gibt's ein queer-schwules Zentrum? Wo gibt's ein queer-lesben-Zentrum? Wo gibt's ein Diversity-Jugendzentrum? Jetzt wollen wir noch ein TIN, also trans-inter-non-binäres Zentrum auf den Weg bringen. Also nur das anzuschauen, erfolgreicher geht's ja gar nicht, ja, und das finde ich natürlich ganz prima. Und was jetzt halt natürlich sehr schön war, dass man für diese ganze Zeit von 30 Jahren ja nicht nur für die queere Community, weil ich meine, das ist immer so ein bisschen schwierig, so Klientelpolitik und so, nein, ich meine, ich mache Politik sozusagen da, wo ich herkomme, aber natürlich für ganz München. Ich meine, ganz München hat was davon, wenn die Vielfalt und die bunte Vielfalt irgendwie stimmt und jeder hat da was von, und deshalb hat mich natürlich besonders gefreut, jetzt zum Schluss auch noch eine Ehrung vom Oberbürgermeister zu bekommen, also die goldene Bürgermedaille, was natürlich schon auch nochmal nicht unwichtig ist, ja. Aber so Kleinigkeiten, einfach, dass einem in der Kneipe jemand anspricht und sagt, mal toll, was du alles für uns tust, und du warst immer ein Vorbild. Das ist natürlich auch ein tolles Gefühl.
Welche politischen Widerstände, also vielleicht in den Jahren von der Gründung oder dann auch, als sie dann ins Rathaus gekommen ist, so welche Widerstände gegen Queere oder halt generell so, Mit was für Schwierigkeiten mussten Sie entgegenkommen? So.
Also das eine war natürlich so auf dieser persönlichen Ebene, ja, ich meine, da kommt jetzt ein schwuler Stadtrat einer schwul-lesbischen Wählerinneninitiative. Ich meine, da war die Frage natürlich bei einigen, was ist das für ein bunter Vogel? Was will der hier eigentlich? Also da war schon sehr viel, ich sag mal, abwarten bei den Kolleginnen und vorsichtig und so. Und aber natürlich unterschiedlich. Ich sag mal so, bei Grün, jetzt wenn ich mal so das Spektrum der Parteien, bei Grün war natürlich eher großes Interesse und Unterstützung. Die CSU war sehr skeptisch und man muss auch sagen, dass also wirklich, ich meine, allein erreicht man ja gar nichts. Ich meine, man ist so ein bisschen Initiator und Multiplikator und Anwalt und so. Und das durch die Fraktionsgemeinschaft mit den Grünen natürlich immer ein gutes Standing war. Auch mit der SPD habe ich ja die meiste Zeit mitregiert. Die CSU hat lange gebraucht, bis sie so weg aus dieser anti-queeren Ecke wollte. Also am Anfang waren sie einfach überall dagegen. Es gab dann auch mal noch so eine komische kleine rechtsliberale Gruppe Bund Freier Bürger, die auch alles Mögliche in Frage gestellt hat. Aber ich würde sagen, seit Mai, bestimmt seit 15 Jahren oder so, hat auch die CSU so einen Wandel gemacht, wobei ich nicht sicher bin, wie tragfähig der bleibt. Ja, muss man abwarten, ja. Aber das ist eigentlich ganz schön zu sagen, okay, da war viel Skepsis, viel Ablehnung oder auch so ein bisschen, man tat so, als wäre man auf meiner Seite und dann doch nicht. Also es war manchmal ein bisschen nicht immer so einfach, aber ich glaube, dass man so im Nachhinein sagen muss, ich glaube, wir waren die erfolgreichste soziale Bewegung in diesem Rat, die es in dieses Rathaus geschafft hat mit den ganzen Erfolgen und wirkliche Rückschläge. Also es gab manchmal Widerstände, es gab auch manchmal, wo man einfach Zeit gebraucht hat. Allein dieses, ich meine nur als Beispiel, dieses Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus. Ja, da waren dann so, ja, verstehen wir alles, sind eigentlich ganz auf deiner Seite, aber wir können jetzt nicht für jede Opfergruppe nochmal irgendein Denkmal und wir haben doch eigentlich schon den Platz der Opfer und so, ne? Und da immer wieder dran zu bleiben, zu sagen, nein, wir wollen auch sichtbar sein. Es darf auch gar keine Hierarchie der Opfergruppe, wer wichtiger und wer weniger wichtig ist oder sowas passieren. Und es muss auch sichtbar sein. Und dann nach 10 Jahren hat es dann geklappt, ja.
Ja, und auch generell über die Jahre jetzt so ist die Gesellschaft ja aufgeklärter und ich würde sagen, dass alle generell offener sind. Aber jetzt in der letzten Zeit wird das dann wieder leicht kritisch und da wäre meine nächste Frage, welche subtileren oder neuen Formen von Herausforderungen gibt es denn heute?
Also ich glaube ganz grundsätzlich ja, es gab diesen riesigen Erfolg, also es ging immer aufwärts. Auf der einen Seite, es gab natürlich immer einen Bodensatz von Rechts und Konservativen und die damit nichts anfangen konnten, aber die sich auch gar nicht so getraut haben, das so öffentlich zu sagen, sondern man hat das Gefühl, es ging immer weiter. Ja, aber wir haben ja jetzt seit ein paar Jahren wirklich diese ganze Gefahr von Rechts, wo ja wirklich Anti-Queer und vor allem Anti-Trans zu einem zentralen Thema geworden ist, ja, dass man sagen muss, okay, Vorsicht, also so einfach bergauf immer geht es nicht. Es kann jederzeit wieder Rückschläge geben. Wir müssen gemeinsam, auch mit Trans, auch wenn man selber nicht trans ist, finde ich das für die Community unwahrscheinlich wichtig zu sagen, wir sind eine solidarische Community und stehen gemeinsam ein. Weil wenn es die einen zuerst trifft, trifft es irgendwann die anderen auch. Das muss man sich wirklich klar machen. Und zu sagen, okay, die Brandmauer gegen rechts, die muss einfach stehen. Und man muss auch sozusagen da, wo sie jetzt schon so Ausläufer hat in, ich sag mal, katholisch-traditionalistischen Kreisen oder fundamentalistische Kreise. Also da muss man unglaublich eben aufpassen. Ich meine, schon in den Feinheiten, allein wenn wir nach Berlin schauen, ich will jetzt gar nicht auf die Bundespolitik groß eingehen, aber wie man mit dem Selbstbestimmungsgesetz umgeht, ich meine, wie da sozusagen Transfrauen, die sonst wirklich Opfer sind, ja, und angegriffen werden, jetzt plötzlich zu potenziellen Täterinnen, vor der irgendjemand geschützt wird. Also das sind alles so Debatten oder dass die Bundesregierung sagt, okay, wir machen einmal im Jahr am 17. Mai zum Ei der Hobbit, da machen wir die Regenbogenfahne aufs Parlament, aber ansonsten zum CSD und so nicht, ja. Den Begriff der Queerbeauftragten schaffen wir ab und so. Also da merkt man schon, da gibt es, es funktioniert auch, dass die Rechten sozusagen Themen setzen, wo die Konservativen eben doch nicht so klar sich abgrenzen. Und da sind wir weiterhin gefragt. Also zu sagen, Mai, ist doch alles wunderbar, wird immer besser, wir können heiraten. Ja, Mai, das sind viele Erfolge, aber ist zu wenig. Ja, und da ist schon Vorsicht angesagt, ja.
Wo steht denn Ihrer Meinung nach noch Handlungsbedarf im Stadtrat?
Also ich glaube, gerade jetzt, wo die Haushaltssituation so schwierig ist, ja, ist das Allerwichtigste, all diese Infrastruktur, die geförderte Infrastruktur, die wir da so geschaffen und erreicht haben, inklusive der Koordinierungsstelle zur Gleichstellung für LGBTIQ, die ja eine städtische Stabsstelle beim Oberbürgermeister ist und für uns unglaublich wichtig, dass also all diese Zentren, Beratungsstellen, KKL, dass das alles auch erhalten bleibt und nicht so nach dem Motto, ja, es wird jetzt finanziell eng, dann verzichten wir irgendwie auf diese queeren Sachen. Aber das ist ja kein Luxus, das ist einfach Notwendigkeit. Und ich glaube, dass wir da jetzt ganz gut dastehen durch die Koalition, die jetzt da ist, also schwulen Oberbürgermeister, Grün-Rosa als stärkste Fraktion, Rosa Liste ist weiterhin da vertreten. Also das ist ganz gut, aber trotzdem muss man da, ich sage immer, Politik offenbart sich da, wo sie dann zahlt oder nicht zahlt, ja. Also ja, reden kann man viel, ja, aber ob dann wirklich die Zuschüsse und das Geld stimmt, also da muss man dann immer irgendwie, also da muss man wirklich aufpassen, dass es da keine Rückschritte gibt, ne? Und natürlich gibt es noch weitere Ziele. Also eines ist eben dieses trans-inter-non-binäre Zentrum, das wir haben wollen und was sicherlich auch bald kommt, also da bin ich ganz sicher. Und wenn erstmal nur so als Interim wegen den Finanzproblemen, aber dass man sagt, gut, man hat mal Räume, man hat einen Träger, die probieren das, schauen, wie es angenommen wird. Also das wäre ganz wichtig. Anderes Lieblingsthema von mir ist ja Stichwort queeres Museum. Ich meine, es ist natürlich sehr groß vom Begriff, aber wir haben ja ein ganz tolles Archiv, das Forum Queeres Archiv, die ja wirklich aus der Community selber die Geschichte, ich sag mal, sammeln, bewahren, aufarbeiten, präsentieren. Aber die haben zu wenig sichtbare Ausstellungen. Ja, und da wäre natürlich so der nächste Schritt zu sagen, ja, die könnten Ausstellungen machen, es könnte auch ein Teil im Stadtmuseum sein und irgendwann könnte sich daraus dann wirklich ein queeres Museum entwickeln, damit wir unsere eigene Geschichte eben nicht vergessen. Nicht den Eindruck haben, es sei schon immer so, wie es jetzt ist. Und ich meine, gerade der CSD ist für mich auch immer so ein Beispiel, wo alle denken, mei, das ist ja schon sehr lange so, dass er so riesig ist und so weiter. Naja, so lange ist es dann doch nicht. 80 ging es los in den 90ern. Ich erinnere mich, da haben wir mal noch eine Fahrraddemo gemacht, damit es ein bisschen nach mehr aussieht, ja, also da und bis überhaupt dann nach der Demo sozusagen es auch mal einen Gastrostand gab, geschweige denn ein riesiges Straßenfest, wie es jetzt ist, das hat da alles, hat ja alles gedauert.
So in den 2010ern ist das Ganze ja dann sehr, sehr kommerziell geworden, also das ist ja auch dann sehr profitabel für die großen Konzerne dann gewesen, sich queer darzustellen oder sich queerfreundlich darzustellen. Also das sogenannte Pinkwashing. Mhm. So, meinen Sie diese Sichtbarkeit, die dann halt dadurch betrieben wird, dass sie tatsächlich politisch wirksam ist oder ist das nur fürs Image?
Also da muss man ein bisschen aufpassen, ja. Also wir jetzt vom CSD in München, wir haben natürlich die Gefahr schon gesehen. Wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass die Politparade zum Werbefeldzug wird mit dem neuesten Haarfestiger und dem neuesten Nescafé oder irgendwie sowas, ja. Und haben ja klare Bedingungen, wer wie sich beteiligen darf, nämlich als Unterstützer für Community-Projekte oder es gibt ja auch in vielen Firmen tatsächlich auch queere Netzwerke von den Mitarbeiterinnen und die machen dann einen Wagen und dürfen sich natürlich gern von ihrer Firma auch unterstützen lassen. Aber letztendlich, warum soll ich einer sehr aktiven, queeren Mitarbeiterinnengruppe von BMW nicht erlauben, mit dabei zu sein? Ja, also da gab es wirklich, also wir waren da immer sehr vorsichtig. Ich glaube auch diese ganze Frage von Werbung, also Promotion-Artikel und so weiter, das hat man wirklich zurückgedrängt, also das wird nicht stattfinden, ja. Gleichzeitig ist es halt so eine Ambivalenz, glaube ich, zwischen, wenn wir groß und sichtbar sein wollen, und ich finde, dass Größe und Vielfalt schon auch ein wichtiges Signal ist, kommt man an den Firmen und den Sponsoren nicht vorbei, ja. Gleichzeitig merkt man auch, man darf sich nicht abhängig machen, ne? Also jetzt mit Trump und mit der Vorsichtigkeit und dem Rückzug von vielen Sponsoren ist ja der CSD tatsächlich finanziell in eine Schieflage gekommen. Ja. Also das Rainbow-Washing oder das finde ich schon sehr schwierig. Ich sag immer, ich meine, wenn ich im Supermarkt oder bei der Drogerie stehe und sehe, okay, es gibt jetzt den Wodka mit Regenbogenfarben und die Hautcreme mit Regenbogenfarben und so weiter, dann denke ich mir, naja, also dafür haben wir jetzt nicht gekämpft, ja. Aber okay, ja, wenn es sichtbar ist, es soll so sein. Und viele finden es auch gut. Ich bin da immer ein bisschen gespalten. Aber so grundsätzlich würde ich erstmal nicht jedem Rainbow-Washing vorwerfen oder Pink-Washing. Aber ich würde es natürlich auch überprüfen. Ja, also ich meine, die Firma, die die Regenbogenfahne vor dem Haupteingang wehen hat, aber wo keine Netzwerke sind, wo es keine finanzielle Sponsoring oder Unterstützung in der Szene gibt. Ich meine, das würde ich natürlich auch dann jederzeit öffentlich machen, klar. Es gibt Firmen, wo ich sage, denen glaube ich das sofort. Mhm. Ja. Gut, ich meine, ich kenne jetzt die Sparkasse, die Münchner Sparkasse sehr gut, die da auch erst seit ein paar Jahren wirklich aktiv ist, weil das denen wirklich ein Herzensanliegen ist, zu sagen, wir sind die Sparkasse der Münchnerinnen und wir unterstützen diese ganze Vielfalt und natürlich auch den CSD. Da denke ich mir, ja, das ist ernst und ehrlich, das weiß ich. Da habe ich natürlich kein Problem.
Wie meinen Sie, hat Pinkwashing Auswirkungen dann auf die generelle Gesellschaft so?
Also ich bin, da bin ich ein bisschen großzügig. Ich sag, da, wo es wirklich ernsthaft ist und gut läuft, ja, hat es natürlich eine Auswirkung, weil es zu einer Verbesserung und mehr Sichtbarkeit stattfindet. Und da, wo man das Gefühl hat, das ist eh reine PR, es schadet nicht, aber es nützt auch nichts. Ja, das ist.
Ja, stimme ich Ihnen zu.
Ja,
ja. Super.
Es ist vielleicht manchmal ein bisschen so, dass es mir auch zu viel ist, weil ich meine, es entwertet natürlich auch die Regenbogenflagge, wenn sie plötzlich überall ist. Ne? Ich sage mal als Beispiel ganz früher, als es losging mit der roten Schleife beim Welt-AIDS-Tag und bei dem AIDS-Thema, ja, wo ich dann auch am Anfang dachte ich mir mal, wer alles diese rote Schleife trägt. Ich habe gesagt, wenn jetzt noch der Bundeskanzler die rote Schleife trägt, dann hört es aber auf. Damals, ja, weil die Politik halt eine ganz andere war, hat aber natürlich trotzdem zu einer gesellschaftlichen Solidarität und Sichtbarkeit enorm beigetragen. Und deshalb, mein Regenbogen ja, aber Vorsicht, wer es alles so vor sich her trägt.
Das Gespräch hat uns gezeigt, dass mit queeren Menschen in der Politik viel bewegt werden kann. Die Rosa Liste hat in 30 Jahren einiges in München erreicht, aber trifft nun, wie viele andere auch, auf neue Widerstände. Herr Niederbühl beschreibt im Interview, was queere Repräsentation für ihn heißt und was er als Vertreter umgesetzt und erlebt hatte. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert und bewertet ihn gerne. Die Details findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Für Recherche und Interview waren dieses Mal Anna Zöllner und Tayiba Alia zuständig. Geschnitten hat Lukas Ott, Postproduktion und Sendeleitung lang bei Sarah Erhardt, Moderation bei Tayiba Alia.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.